Felicia, vielleicht kannst du noch einmal sagen, auch wie bei euch denn so eine Eingewöhnung aussieht, in Kita und Schule in dem Fall oder ausgesehen hat.
Ja, also die Frage kann ich schnell beantworten, weil in der Schule gibt es keine Eingewöhnung. Das heißt, man setzt das Kind an Tag 1 ab. Das war bei uns der 5. September. Das war für mich auch irgendwie so ein Schock zu wissen, dass ich da halt mein Kind hinbringe und es kommt auf die Schule an. Unsere Schule hat das geduldet, sozusagen, dass die Eltern noch 10 Minuten mit rein dürfen am ersten Tag, aber auch nicht zu lange, weil sonst stand da, wird das Programm Pädagogik, also der Lehrplan, durcheinander gebracht. Und ich dachte mir, wollt ihr mich verarschen? Ernsthaft? Diese Kinder sind 3 Jahre alt, manche noch nicht mal, werden Ende des Jahres 3 Jahre alt.
Wahnsinn, ja.
Und wir bringen den Lehrplan durcheinander, weil wir die ersten 10 Minuten mit unserem Kind an einem Ort bleiben, den es noch nie gesehen hat.
Hallo und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Mamas, Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ja, schön, dass ihr alle wieder mit am Start seid, hier bei einer neuen spannenden Folge bei Babylicious. Mein Name ist Sandy, ich bin 33 Jahre alt und ich bin Mama von zwei kleinen Knirpsen. Der eine Junior, der ist jetzt anderthalb. Und der andere, der ist 3 Jahre alt. Der Altersabstand bei meinen Jungs, der ist 19 Monate. Und ich weiß nicht, ob ich es wieder so handhaben würde, wenn ich nochmal die Wahl hätte. Aber ich sag mal, der Drops ist gelutscht. ja, es ist auf jeden Fall in den anfänglichen Jahren, wie jetzt gerade, wo wir gerade drin stecken, richtig, richtig tough. Und ja, raubt mir manchmal so den letzten Nerv, so schön es auch ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ich freue mich, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder eine ganz tolle Gästin. Und zwar ist die Felicia aus Frankreich hier bei mir im Podcast. Hallo, liebe Felicia, du darfst dich einmal selber den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen, wer du bist und genau.
Ja, also ich bin Felicia, ich bin 32 Jahre alt, wohne seit fast 10 Jahren jetzt in Paris, beziehungsweise mittlerweile im Vorort von Paris. 5 Jahre, nee, 7 Jahre? 7 Jahre habe ich in Paris gewohnt. Ich muss gerade noch mal selber überlegen. Ja, also ich bin quasi mit meinen Kindern, ich habe 2 Kinder, genau, das wäre auch noch wichtig zu erwähnen. Die sind 1 und 3, beziehungsweise 1,5 und 3,5. Und die, ja, mit den Kindern sind wir quasi immer weiter nach draußen, außerhalb von Paris gezogen. Das ist so die Kurzfassung.
Voll schön. Ja, deine Kids, die sind ja eigentlich, kann man sagen, gleich alt wie meine. Und wir haben den gleichen krassen, kurzen Altersabstand. Nur, dass du zwei Mädels hast und ich zwei Jungs.
Ah, okay.
Genau. Und ja, woher kenne ich dich? Ich habe irgendwann angefangen, deinen Podcast zu hören, weil man guckt ja so selber als Podcaster so rum, was sind Podcasts für einen selber interessieren. Und dann habe ich immer wieder so in deine Podcasts reingehört, weil du hast ja einen Podcast über
Genau.
Frankreich. Und ja, irgendwann fing es dann an, dass du ja schwanger warst mit deiner ersten Tochter. Und dann hast du da ein bisschen was erzählt. Und jetzt ganz aktuell in deinem Podcast waren Folgen zum Thema Eingewöhnung in Kita und in Schule. Und ja, dann habe ich gedacht, hey, ich muss dich unbedingt mal fragen, ob du nicht Lust hast, hier zu Babylicious zu kommen, weil einfach unsere Themen gerade so ähnlich sind und so passend und es bei euch halt dann doch ein bisschen anders abläuft in Frankreich.
Ja, ich glaube auch. Also ich meine, ich bin ja jetzt, ich kriege ja immer nur so ein bisschen von meinen Freunden mit, wie es in Deutschland abläuft und bin mittlerweile schon so im französischen System, dass ich ja natürlich eigentlich besser darüber sprechen kann, wie es in Frankreich läuft. Aber dadurch, dass ich natürlich selber auch das deutsche System durchlaufen bin früher, vergleicht man das dann doch immer, wie es in Deutschland läuft, ne? Gerade bei diesen
Ja.
Themen. Aber Wahnsinn, dass du mir schon so lange folgst. Das wusste ich gar nicht. Schon seitdem ich schwanger mit Emily
Ja.
war. Ach, Wahnsinn.
Ja.
Unglaublich. Und wie kamst du dann auf mein Profil, wenn ich fragen darf?
Du, das war irgendwie über Insta. Ich weiß nicht, vielleicht durch irgendeine Story. Ich kann es dir gar nicht mehr sagen, weil es ist ja echt schon jetzt
Ja.
bald 4 Jahre oder so her. Genau. Und dann habe ich mal in den Podcast reingehört und habe ich den abonniert. Und seitdem
hing der halt immer so drin und immer wieder habe ich gedacht, Mensch, was sind spannende Themen oder so. Genau.
Und deine
so
Kinder sind auch anderthalb und dreieinhalb?
Ja, genau.
Ah, und wir
genau.
kommen beide also aus Stuttgart. Noch ein
ja,
Parallel.
Ja. So witzig.
Ja.
Ja, echt verrückt. Ja, dich hat wahrscheinlich damals die Liebe nach Frankreich gezogen, oder?
Jein, also das denken immer viele und es ist auch nicht ganz falsch, weil mein damaliger Ex-Freund, also mein damaliger Freund, jetzt Ex-Freund, so, kommt tatsächlich aus Paris, also ist in Paris geboren und okay. hier aufgewachsen und ist sehr mit Paris verbunden, wurde auch immer noch in unserer damaligen gemeinsamen 20 Quadratmeter großen Wohnung, schläft auch immer noch in meinem alten Kinderbett, denke ich mal, wenn sich nichts geändert hat. Weil ich damals dann so ein bisschen Hals über Kopf aus dieser Pariser Wohnung ausgezogen bin und meine ganzen Kindermöbel, sag ich mal, auch da gelassen habe oder die Sachen, mit denen ich dann aus Deutschland zu ihm quasi oder mit ihm zusammengezogen bin. Aber eigentlich war schon so auch dieser Traum vom Leben in Paris da, auch unabhängig von ihm. Ich glaube, das war dann ein guter Vorwand oder auch so ein bisschen, ja, so diese Idealvorstellung. Ich habe jetzt einen Franzosen kennengelernt. Ich habe ihn in Australien kennengelernt, muss man dazu sagen, also nicht in Frankreich. Und hatte dann so in Sydney, in diesem Hostel, wo wir uns kennengelernt haben und ich mich direkt in ihn verliebt habe, war schon so, hatte ich irgendwie schon so dieses Bild vor Augen, wie wäre es mit diesem Pariser Boy irgendwie, der jetzt zwar in Australien ist und ich auch noch ein Jahr, aber vielleicht irgendwann mal gemeinsam mit ihm in Paris zu leben, was zu dem Zeitpunkt aber überhaupt nicht aktuell war eigentlich, weil er hat in Troyes studiert, das ist 2 Stunden von Paris entfernt, in der Champagne. Und ich habe ihn dann so ein bisschen aus Troyes weggelockt und gesagt, komm, wie wär's, geh doch zurück nach Paris. Und er war dann auch schon so am Ende seines Studiums, bevor ich überhaupt angefangen hatte zu studieren. Und hatte sich dann eben einen Job in Paris gesucht, hat dort angefangen zu arbeiten und ich habe dann ein Erasmus-Semester in Paris gemacht und das war so, ja, also eigentlich bin ich quasi wegen dem Studium nach Paris gekommen, aber schon natürlich auch irgendwie wegen ihm, aber immer wenn die Leute gesagt haben, ja, du bist ja sicherlich wegen der Liebe hier, hat mich das immer so ein bisschen nicht getriggert, aber ich wollte so klarstellen, nee, ich bin nicht nur wegen diesem Typen hier und ich will mich auch nicht so von ihm abhängig machen und als wir uns dann getrennt haben, 2 Jahre später, bin ich auch trotzdem quasi in Paris geblieben und hatte dann in Anführungsstrichen niemanden mehr da. Also okay. weder Familie noch großen Freundeskreis. Klar, man kennt ein paar Leute durch Studium und so. Aber es war dann schon so für mich die Überlegung, okay, ich möchte wirklich in dieser wunderschönen Stadt Paris bleiben und auch hier mein Masterstudium draufsetzen und ja komplett den Master in Frankreich studieren, weil im Bachelor war ich noch so ein bisschen zwischen beiden Ländern. Also ich habe, man muss dazu sagen, ich habe in Bayreuth studiert zu dem Zeitpunkt. Also nachdem ich ein Jahr in Australien war, um nochmal in der Chronologie zu bleiben nach dem Abi, wo ich dann eben ein Jahr quasi mit diesem Franzosen rumgereist bin und ja verschiedene Stationen, also wir waren in Sydney lange zusammen, aber sind auch durch Australien gemeinsam gereist. Und dann ist er eben zurück nach Frankreich, nach Troyes und ich nach Bayreuth erstmal 2012 war das, genau, 2012. Oh mein Gott, schon fast 12 Jahre her. Und dann eben 2014 für ein Erasmus-Semester nach Paris und seit 2015 dann im Master ohne meinen Ex. Hab dann aber meinen jetzigen Mann kennengelernt.
Ach, schön.
Ja, also auch im Studium kennengelernt und ja, da... Das war, aber er kennt mich auch noch mit meinem Ex-Freund. Also alles ein bisschen komplizierter. Also als ich mit meinem jetzigen Mann im Studium gemeinsam war, war ich noch mit meinem Ex zusammen.
Ah, okay.
Er hat dann quasi auf irgendwelchen Studentenfeiern und so hat er mich auch mit meinem, also mit dem anderen Typen quasi kennengelernt eigentlich. Mehr oder
weniger. Und irgendwann hat er sich gedacht, jetzt ist sie frei, jetzt greife ich an.
Ja, eigentlich, ja, ich glaube, ich habe ihm schon gefallen. Also er meinte mal, er fand, dass ich das schönste Mädchen im Studiengang war. Oh. Aber er wusste halt auch, ich bin vergeben. Und dann war es so, also wir hatten eigentlich den gleichen Freundeskreis, aber nur wir beide waren nicht befreundet. Und er wusste halt schon von unseren gemeinsamen Freunden, dass es kompliziert ist mit meinem Ex, also jetzt Ex. Und dass... ja, dass da mehrere Sachen, also es war eine toxische Beziehung, kann man sagen, im Nachhinein. Und ja, das hat, ich war 5 Jahre zwar mit diesem Typen aus Australien, also dem Franzosen aus Australien zusammen, aber es war eigentlich 5 Jahre lang kompliziert. Also es hat total lange gedauert, bis ich es geschafft habe, mich wirklich zu trennen. Ich hatte mich schon 2 Mal zuvor getrennt. Und dann war es so, dass ich, also das war ein internationaler Studiengang, wir haben Études Européennes, also Europastudien studiert. Und da waren einige Ausländer, so wie ich, also sehr international war dieser Studiengang und eigentlich wenige Franzosen und noch weniger Leute, die auch aus Paris oder aus dem Umkreis kamen. Und als ich mich entschieden habe, mich von meinem Ex definitiv zu trennen und dass es jetzt einfach gar nicht mehr geht, also es war so, ja, für mich so eine rote Linie überschritten, wo ich mir dachte, jetzt muss ich mich trennen aus Selbstliebe, aus Selbstachtung, aus also ist menschenunwürdig, was da passiert ist. Und das war so für mich, das hat so was wie metaphorischen Schlag ins Gesicht, wo ich mir dachte, das kann ich mir nicht bieten lassen, jetzt muss ich mich trennen. Und das war dann eben in den Weihnachtsferien, die Uni war, also es fanden gerade keine Unikurse statt. Und ich hatte dann überlegt, wer aus meinem Studiengang ist in Paris, weil halt fast niemand eigentlich aus Paris kam, und habe dann eben Jerome, meinen jetzigen Mann, kontaktiert über Facebook, obwohl wir eigentlich gar nicht uns groß unterhalten hatten zuvor. Und
habe
ich bin gerade in einer schwierigen Situation, ich trenne mich gerade von meinem Freund. Er hatte ja schon mitbekommen, dass es kompliziert ist. Und dann hat er mir nur geschrieben, bist du dir sicher, weil er auch schon mitbekommen hatte, dass ich schon zweimal mit Sack und Pack ausgezogen bin, auch schon halt in Deutschland mit Koffern und Kisten und was weiß ich. Und wusste schon, dass ich da nicht so, dass ich auch mal meine Meinung ändern kann sozusagen. Mhm. Hat nur geschrieben, bist du dir sicher? Und ich habe geschrieben, ja. Und dann meinte er, okay, kein Problem, ich helfe dir. Kam an mit einem Siebensitzer, also seine Eltern hatten zu dem Zeitpunkt einen Siebensitzer, mit Kartons und Packband und Seilen und also alles, was man für einen Umzug braucht, und hat mir total geholfen. Aber ich glaube, also er hatte da keinen Hintergedanken, dass er jetzt irgendwie sich dann Wochen oder Monate später was erhofft. Aber es war schon, es hat mir halt schon so seinen Charakter gezeigt, dass er halt sehr hilfsbedürftig ist und auch so, wenn jemand Hilfe braucht, dann sagt er ja. Und das ist auch so ein bisschen, ja, in unserer Beziehung auch so ein bisschen schwierig manchmal, weil er dann einfach schlecht Nein sagen kann. Und wenn jemand Hilfe braucht, dann ist er da. Was natürlich eine tolle Eigenschaft ist und mir da wirklich das Leben gerettet hat, kann man sagen.
Ja, ja.
Aber auch manchmal schwierig ist, weil er dann halt sich selber komplett zurückstellt.
Aber eigentlich total die spannende Geschichte.
Ja, eigentlich eine interessante Kennenlerngeschichte. Also es war dann sehr intensiv irgendwie von Anfang an, weil er mich halt in so einem Ausnahmezustand kennengelernt hat und auch sich da nicht beeindrucken hat lassen von meinem Ex-Freund, der mir da wirklich Stress gemacht hat, der gesagt hat, ich kann hier nicht mit meinen Freunden, weil ich dann noch zwei andere Freunde haben mir geholfen, also es waren drei Helfer sozusagen, und der hat denen halt Angst gemacht, dass die nicht in die Wohnung gehen dürfen. Und Jerome hat dann gesagt, das ist aber, also dann ruft halt die Polizei, weil er dann gedroht hat, die Polizei zu rufen. Der gesagt, ja, dann ruft halt die Polizei, die wird sagen, dass ich hier auch wohne und dass ich meine Freunde hierhin einladen kann, damit ich jetzt trotzdem halt vorankomme und jetzt nicht sage, okay, dann gehe ich wieder und kann meine Sachen nicht packen und raus aus der Wohnung.
Ja, ja.
Ja.
Ach, spannend. Wow. Ich glaube, da könnten wir eine eigene Podcast-Folge
machen. Ja, ich glaube, ich erzähle das, glaube ich, auch zum ersten Mal gerade so ausführlich, aber es ist schon manchmal auch gut, sich nochmal so an die Anfänge zu erinnern und wie man sich kennengelernt hat und was man auch so einem anderen lieben und schätzen gelernt hat, ne?
Ja, ja, definitiv, voll schön. Cool. Wie steigen wir jetzt am besten ein?
Ja, vielleicht gerade, wenn man Kinder hat, das ist noch schwieriger, irgendwie sich wieder zurückzuerinnern, wie es eigentlich
ist. Oh ja, oh ja. Und allgemein zur Paarzeit, da habe ich neulich auch gedacht, hey, das wird bei euch in Frankreich auch nicht sein, wie bei uns hier in Deutschland, vor allem mit so zwei kleinen Knirpsen. Also, ich habe es manchmal mit meinem Mann drüber, da schläfst du abends bei der Einschlafbegleitung mit ein und denkst dir so, ja, am nächsten Tag wieder aufstehen.
Genau.
Üblicher Trott. Und wann hast du eigentlich mal Zeit für dich so als Paar?
Ja.
Aber anderes Thema.
Ja, erstmal für sich selbst schon, ne? Me-Time, dann Paarzeit, dann irgendwie Exklusivzeit, vielleicht noch mit jedem einzelnen Kind. All das ist eine große Herausforderung.
Das ist definitiv so. Also, ich sehe schon, wir haben noch ganz viele andere Themen, über die wir mal quatschen können in Podcast-Folgen. Mir war es jetzt heute wichtig, mal mit dir über dieses Thema so zu sprechen. Thema Eingewöhnung, weil ihr habt das ja gerade auch durch, oder du besser gesagt, mit beiden Kindern. Und bei euch in Frankreich, habe ich gehört in deinem Podcast, ist es ja sogar so, dass es das Thema gibt, Schule mit drei. Da war ich sehr erstaunt, als ich das alles gehört habe. Und vielleicht möchtest du einmal kurz erzählen, wann denn deine Kids in die Kita und in die Schule kamen. Ja. Und wieso deine kleine, große Tochter jetzt schon mit 3 Jahren in eine Schule geht.
Ja, also erstmal ganz kurz zur Schulpflicht ab 3. Man muss dazu sagen, dass bevor die Schule verpflichtend wurde im Jahr 2019 durch Macron, das war auch eines seiner Wahlversprechen übrigens schon in der, ja, also das hatte er schon angekündigt, dass er die Schulpflicht ab 3, also auf 3 runterstufen möchte von zuvor 6 Jahren, so wie es auch in Deutschland aktuell noch ist. Damit ist Frankreich ja auch das Land, wo die Schulpflicht am frühesten ist. Ich glaube, es gibt noch Länder wie Ungarn, wo die Schulpflicht ab 4 ist, aber Frankreich ist wirklich sehr früh
Krass,
dran
okay.
mit 3 Jahren. Und es ist halt auch wirklich wie eine Vorschule. Also es ist schon ähnlich zum deutschen Kindergarten, aber es ist wirklich eine Schule. Es unterliegt auch dem Kultusministerium, dem Bildungsministerium. Das heißt, wenn man zum Beispiel als Lehrer sich bewirbt, also Lehrer werden möchte, dann bewirbt man sich, dann durchläuft man quasi diese Laufbahn für Vorschule und Grundschule. Also wirklich die Kinder von 3 bis 10 Jahren. Also es ist wirklich eine
Krass,
Schule.
okay.
Es ist aber auch so, dass schon 97% aller französischen Kinder schon bevor dieses Gesetz durchgegangen ist, in der Schule waren. Also im Grunde genommen ist
Okay.
es 3%, die eben so ein bisschen, ja, die Macron so ein bisschen abholen wollte. Das ist der Hintergrund zu diesem Gesetz 2019, dass eben die Schule verpflichtend wurde. Davor war es nämlich so, dass nur die Instruction, wie sagt man das auf Deutsch? L'instruction war, also das Unterrichten war verpflichtend, aber nicht die Schule. Das heißt, es hat sich jetzt auch einiges geändert im Bereich Homeschooling, was auch in Frankreich im Gegensatz zu Deutschland ja erlaubt ist, unter bestimmten Bedingungen. Das ist auch ein Thema für sich. Ich mache dazu auch den nächsten Podcast-Folge. Ich habe dazu auch ja, aufgenommen mit jemandem, also mit einer Freundin von mir, die eben ihre Kinder zu Hause unterrichtet. Und das betrifft in Frankreich 70.000 Kinder, also auch nicht super wenige jetzt. Also es ist nicht ein geringer Prozentsatz, aber es ist eben was im Gegensatz zu Deutschland, was es gibt. Was aber auch so ein bisschen, zwar nicht direkt, aber indirekt oder was. Also für uns, für die Bürger sozusagen, wirkt es so, als würde die Regierung das unterbinden wollen. Auch wenn es natürlich nicht direkt so ausgesprochen wird. Und ähnlich ist es mit der Schulpflicht ab 3. Im Grunde genommen hat das ja schon fast alle Kinder betroffen, also 97%. Und ich meine, die 3%, wo ich mir denke, da können sich die Eltern das dann vielleicht auch leisten oder sind eh zu Hause. Da ist es ja auch, also warum lässt man da nicht den Eltern, die das möchten, die Möglichkeit, die Kinder zu Hause zu betreuen? Es ist so ein bisschen, ja, es ist halt dadurch verboten worden. Und es ist dann so, dass das dann pro Kalenderjahr, also meine Tochter ist 2020 geboren, das heißt, man kriegt dann einen Brief von der Stadt und es müssen sich alle Kinder melden sozusagen. Das ist illegal wirklich, wenn du jetzt das Kind nicht in die Schule schicken würdest.
Krass, okay. Also es ist wirklich wie die deutsche Schule ab 6 Jahren oder ab 7 Jahren ist es bei euch dann quasi.
Genau.
Da kommt dann sonst wirklich.
Ja.
Ja, jemand vorbei und holt dich ab,
Ja, es ist, ich
sozusagen.
weiß nicht, was die Strafen sind, wenn du es nicht machst. Ich glaube, es ist Gefängnisstrafe, Geldstrafe. Ich weiß nicht, ob dir sogar die Kinder entzogen werden können. Also ich habe immer Angst vor dem Jugendamt, dass die da irgendwie, weil du bist, es ist
Okay.
wirklich was du, also du musst dein Kind in irgendeine Schulform bringen, ab 3.
Okay.
Ob es dann
Hattest du
Homeschooling ist.
das? Ja. Sorry, hattest du das gewusst, bevor du Kinder bekommen hast? Also war dir das so klar, weil du bist ja auch im deutschen System aufgewachsen. Klar, du lebst jetzt schon lange in Frankreich, aber war dir so dieses Ausmaß bewusst, was das bedeutet, in Frankreich Kinder zu bekommen?
Nein, ich glaube nicht.
Nein.
Also ich wusste schon, dass es einige Unterschiede gibt und dass das für mich auch schwierig werden könnte, definitiv, dass ich da auch irgendwie, und das ist ja, ich sage es ja auch in meinem Podcast, ich komme da regelmäßig an meine Grenzen, weil ich einfach komplett anders aufgewachsen bin und ganz anders sozialisiert bin. Und auch viel bedürfnisorientierter es gewohnt bin. In Deutschland ist es definitiv, alles was Kinder angeht, ist eigentlich bedürfnisorientierter. Und insbesondere eben Kindergarten, also was ja im deutschen Kindergarten ist. Aber ich dachte mir halt auch so, also ich hatte irgendwie, glaube ich, auch nicht so eine richtige Vorstellung von der Entwicklung der Kinder. Also ich wusste schon, es gibt die École maternelle und ich dachte halt, das ist so ähnlich wie der Kindergarten. Und ich hatte halt noch nicht so eine konkrete Vorstellung, was die da eigentlich auch machen. Und es ist ja auch so, dass die jetzt noch nicht Hausaufgaben aufbekommen oder so. Aber das ist halt schon auch so vom Vokabular so. Also wenn ich jetzt sie um 11:30 Uhr abhole, das habe ich auch übrigens eine Ausnahme, also sowas unterschrieben, dass ich sie um 11.30 Uhr abholen darf, weil eigentlich ist ja Ganztagsschulpflicht und im ersten Schuljahr, also jetzt von 3 bis 4 in der sogenannten Petite Section, also in dem ersten Schuljahr, wird da eine Ausnahme gemacht. Also kann von der Schuldirektion gebilligt werden und das ist bei mir der Fall. Das muss man dann regelmäßig im Laufe des Jahres immer wieder unterschreiben, dass man quasi diese Derogation, also diese Ausnahmeregelung möchte, dass das Kind nicht bis 16.30 Uhr bleibt. Ab dem zweiten Jahr, aber dann, wenn sie 4 ist, also zwischen 4 und 5, ab der Moyenne-Sektion, ist dann aber Ganztagsschulpflicht. Da komme ich nicht mehr drum rum. Da muss ich sie bis 16.30 Uhr lassen, mindestens.
Ach, spannend. Ja. Okay.
Ja. Ich habe gar nicht auf deine Frage geantwortet. Du hattest gefragt, ach so, ob ich das wusste sozusagen. Ich dachte genau. Auch so irgendwie, also ich wusste halt, dass die Frauen ja auch schon nach, wenn das Kind 2,5 oder 3 Monate alt ist, wieder arbeiten, also nach dem Mutterschutz.
Wieso ist es bei euch so?
Also es ist so,
also gibt es da einen Grund dafür?
Man hat halt
wahrscheinlich schon.
Der Mutterschutz ist geht fast genauso lange wie in Deutschland.
Also so 6 Wochen.
Also 6 Wochen vor der Geburt.
Ja.
Das ist in beiden Ländern gleich. Der Unterschied ist der Mutterschutz nach der Geburt. Das sind in Deutschland 8 Wochen, wenn ich mich nicht täusche. Und in Frankreich 10 Wochen, beim ersten Kind zumindest.
Ja.
Da gibt es dann, umso mehr Kinder du hast, desto mehr wirst du ja von der Regierung belohnt in Frankreich. Ab dem dritten Kind kriegst du auch super viele steuerliche Vorteile. Du musst keine Konkur mehr machen. Also ich habe mich jetzt zum Beispiel für so einen Konkur angemeldet, weil ich überlege, ob ich eben Vor- und Grundschullehrerin werden möchte. Aber ja, warum ist das so? Weil die französische, weil halt alles in Frankreich auf die Wirtschaft ausgerichtet ist. Mhm. Also das ist meine Interpretation davon.
Ja.
Und die Frauen sind halt eigentlich nie wirklich aus dem Arbeitsleben raus. Und ich muss sagen, ich wusste zwar, dass es anders wird, hier Kinder zu bekommen, aber es hat mich auch nicht unbedingt abgeschreckt, weil ich halt wusste, dass also weil ich halt dachte, dass das auch zu mehr Gleichberechtigung führt zwischen Mann und Frau. Und ich eben auch bei meinen deutschen Freundinnen mitbekomme, die Kinder haben, dass es dann in der Regel die Frau ist, die dann komplett sich zurücknimmt, keine Karriere mehr macht, sage ich jetzt mal so plakativ, auch wenn es jetzt nicht unbedingt Karriere ist, aber die halt dann raus ist aus dem Arbeitsleben oder die dann, auch wenn es nicht erlaubt ist, zum Beispiel in der Elternzeit gekündigt zu werden, bei einer Freundin von mir ist das aktuell der Fall. Die wurde quasi wie rausgeekelt. Also die kann natürlich nicht rausgeschmissen werden, aber es gibt da so wahnsinnig viele Geschichten. Sowas gibt es natürlich auch in Frankreich, aber viel weniger einfach dadurch, dass die Frau halt im Grunde genommen nur 3 Monate weg ist.
Das heißt, danach, wenn sie nicht wieder arbeitet, ist sie arbeitslos.
Ist sie nicht arbeitslos, sondern oder man kann Elternzeit beantragen. Die rechtliche Lage ist da ganz ähnlich wie in Deutschland. Also man kann auch bis zum 3. Lebensjahr des Kindes Elternzeit beantragen.
Ja.
Wobei in Deutschland, ich hatte bei dir in der Folge gehört, dass man das auch zeitversetzt nehmen kann. Also auch
also
3 Jahre lang quasi, aber nicht unbedingt bis zum vollendeten 3. Lebensjahr. In Frankreich ist es, glaube ich, bis zum vollendeten 3. Lebensjahr. Also du musst schon dich schnell entscheiden. Du könntest theoretisch schon, wenn du jetzt einen Job hast, wie ich habe ja in der Deutschen Botschaft gearbeitet, hätte meinen Job nicht verlieren dürfen, sozusagen, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich nehme beispielsweise 2 Jahre Elternzeit. Dann hätte mir nach 2 Jahren ein Job angeboten werden müssen. Aber du kriegst halt in der Zeit kein beziehungsweise kaum Geld. Also es ist so, Elterngeld in der Elternzeit, das nennt sich PAJE, also P-A-J-E, das ist so eine Abkürzung. Eine Abkürzung eben für dieses Elterngeld in Frankreich, das kriegt man beim ersten Kind zumindest sind es 400 Euro monatlich, maximal 6 Monate lang. Wenn man so wie ich in Paris oder Umkreis wohnt, wo die Mieten ab 1000 Euro aufwärts kosten, auch für kleine Studentenwohnungen, sag ich mal, oder für kleine Wohnungen, ist das eigentlich unmöglich. Du kannst halt von 400 Euro, das ist noch nicht mal ein Taschengeld eigentlich. Also es ist, das heißt, du bist auf das Gehalt von deinem Partner, wenn du einen hast, angewiesen. Aber wenn du alleinerziehend bist oder gut leben möchtest oder korrekt leben möchtest, kannst du es dir eigentlich nicht leisten. Und ich glaube, das ist schon mal das eine, dass es keine finanzielle Option ist für viele, Elternzeit zu nehmen. Selbst 6 Monate Elternzeit nehmen ja die meisten nicht. Also ich kenne wirklich sehr, sehr viele, die 2,5 Monate alte Babys zu einer Tagesmutter
Wahnsinn, ja, es ist aus deutscher Sicht eigentlich total unvorstellbar.
Ja.
Also außer in wirklich Härtefällen oder so, klar.
Ja, das ist also das eine, glaube ich, diese finanzielle Not. Aber ich glaube auch vor allem, dass man es halt einfach nicht anders kennt. Also immer, wenn ich in meinem Umfeld mitbekomme, wie sehr die Frauen darunter leiden, weil die deutschen Frauen sind ja nicht anders als französische Frauen, denke ich mir, so wie der Mutterinstinkt oder dieses, wie man sich fühlt seinem Kind gegenüber. Das ändert, das hat ja nichts mit der Nationalität zu tun, denke ich mir immer. Das ist ja nicht, französische Mütter lieben, glaube ich, ihre Kinder nicht weniger als deutsche Mütter. Und es fällt den französischen Müttern sehr schwer, ihre kleinen Babys abzugeben. Aber es macht halt jeder. Es ist halt normal. Ich glaube, es hat auch so ein bisschen was damit zu tun, dass man es wirklich nicht anders kennt. Gerade zum Beispiel, als ich wieder nach Hause gelaufen bin nach der Schule, ist mir eine Tagesmutter entgegengekommen mit 4 kleinen Kindern. Also 2 Kinder saßen im Kinderwagen, 2 haben sich links und rechts am Kinderwagen festgehalten. Das ist ein Bild, was ich hier tagtäglich sehr, sehr häufig sehe. Und das ist halt aus deutscher Sicht sehr ungewohnt. Allein irgendwie eine fremde Frau, sag ich mal, also nicht die Mutter offensichtlich, weil das Kind war schwarz, also ein Kind davon und die Tagesmutter war weiß. Also habe ich schon ausgesprochen, das kann nicht die Mutter oder Oma sein oder so. Und dann halt so 4 kleine Knirpse, die ja bis maximal 2,5 Jahre alt sein müssen. Werden dann eben den ganzen Tag betreut, damit die Mutter die Eltern arbeiten können. Und das war irgendwie auch was mich auch so ein bisschen beruhigt hat, erstmal, bevor ich Kinder hatte, weil ich noch nicht wusste, wie das dann ist mit der Bindung und so. Und ich dachte mir so, das ist super, dann kann ich direkt wieder arbeiten. Ich arbeite auch gerne, ich brauche auch einen Ausgleich. Ich sehe mich selber auch nicht so als die Mutter, die dann irgendwie ein Jahr lang, es kam mir ewig vor, ich dachte mir, ein Jahr lang zu Hause bleiben, niemals. Ein Jahr ist viel zu lange. Was mache ich denn dann ein Jahr? Im Gegensatz zu bei meiner zweiten Tochter war es dann so, dass ich mir dachte, ich will unbedingt ein Jahr zu Hause bleiben. Und deswegen habe ich diesen Weg gewählt der Arbeitslosigkeit, damit ich Arbeitslosengeld bekomme und erstmal quasi raus bin aus dem Arbeitsleben. Dazu muss man sagen, dass in der deutschen Botschaft, wo ich gearbeitet habe, sowieso sich auch einiges geändert hat zu dem Zeitpunkt. Es hat dann gut gepasst, es ist quasi zusammengefallen, dass meine Chefin weggegangen ist und ich mir dachte, das ist jetzt ein neuer Lebensabschnitt sozusagen. Ich müsste mir hätte eine neue Stelle angeboten werden müssen. Aber es kam eben nicht dazu, weil wir dann eben so eine betriebliche Einigung oder so eine.
Okay.
Ja, also damit ich eben Arbeitslosengeld bekomme.
Ja.
Das ist aber auch gut. Bei meiner ersten Tochter war es eben so, dass ich mir dachte, wieso nicht? Ich könnte mir das vorstellen, dann auch sie für eine Kita anzumelden. Dann war ich war im 4. oder 5. Monat schwanger, als wir dann diesen Besprechungstermin hatten für die Kita im Rathaus. Und dann saß ich da heulend und mein Mann hat dachte, was ist denn jetzt mit dir los? Und es sind so die Hormone in mir und die Gefühle und alles, es hat mich so überkommen und ich dachte mir, wie absurd ist da? Da sitzen nur schwangere Frauen. Wir saßen da alle so in diesem Raum, in diesem Rathaus. Das war auch, das war noch vor Corona. Und seit Corona muss man dann zum Glück nicht mehr. Das war so ein 3-stündiger Termin, wo dann alle Schwangeren nebeneinander sitzen und sich irgendwie so einen Vortrag anhören vom Rathaus, wie das eben läuft mit den öffentlichen Kitas. Und das war so ein Nichttermin quasi, bevor du das Anmeldeformular abgeben konntest. Und ich dachte mir, wie bescheuert es geht. Du musst dann nochmal bestätigen, ob dein Kind überhaupt geboren wurde, was auch total hart ist, wenn du nicht, dass du eine Fehlgeburt hast oder eine stille Geburt oder so. Also total krank, dachte ich mir dann. Wir reden über ungeborene Kinder, die wir jetzt irgendwie schon wegorganisieren. Das war so das erste Mal, wo ich das ganze System so ein bisschen hinterfragt habe, ob ich das wirklich so übers Herz bringe, so ein 2,5 Monate altes Baby wirklich in eine Kita zu geben. Und wir haben dann aber auch gar keinen Platz bekommen. Das heißt, diese Sache hatte sich erledigt. Mussten dann aber eine Tagesmutter suchen.
Okay.
Ich dachte mir dann doch, 2,5 Monate ist ganz schön klein. Ich mache doch Elternzeit und habe dann 2 Monate Elternzeit eingereicht. Hatte noch Resturlaub. Und meine Tochter war ja ein Frühchen, sodass sie dann 6 Monate alt war, als wir mit der Tagesmutter angefangen haben, quasi mit der Eingewöhnung. Und im Nachhinein, 6 Monate ist halt immer noch voll das kleine Baby, ne? Aber im Zeitpunkt war es auch für mich irgendwie gut, wieder was anderes zu machen. Dadurch, dass ich auch so in diese Corona-Zeit halt voll reinkam, total isoliert war, war es zu dem damaligen Zeitpunkt, also ich denke jetzt nicht im Nachhinein, dass es keine gute Entscheidung war. Ich denke, dass es schon für mich auch gut war, was anderes zu machen. Auch wenn ich meine Tochter total vermisst habe. Also es war schon so, dass ich dann teilweise heulend in der Botschaft saß und mir dachte, krass, jetzt kümmert sich eine fremde Frau irgendwie um mein Kind, ne?
Ach, voll spannend. Wahnsinn.
Ja.
Und deine 2 Mädels sind jetzt beide in Kita und Schule.
Genau, also jetzt ist es so, also wie gesagt, meine Tochter war dann bei der Tagesmutter, eben um ganz kurz, ich versuche schnell in der Chronologie vorzugehen, also von ihren, wo sie 6 Monate alt war, eben bis sie 2 Jahre alt war, war sie bei der Tagesmutter. Dann sind wir in unser Haus gezogen, also haben unser Haus gefunden und sind quasi in eine andere Stadt gezogen, also war zu weit weg. Die Tagesmutter war in Nanterre und wir auch, haben in Nanterre gewohnt.
Okay.
Jetzt wohnen wir in Herblay. Das ist zu weit weg. Also wir haben es 1 Monat, haben wir sie dorthin gebracht und das war total, also das war nicht länger machbar. Also ich bin dann immer von Herblay erstmal nach Nanterre, um sie dorthin zu bringen, dann von Nanterre nach Paris in die Botschaft, dann wieder nach Nanterre, um sie abzuholen. Also es war, ich saß, ich glaube, 4 Stunden am Tag im Auto. Nicht machbar, sodass wir sie dann abgemeldet haben und ich dann mir dachte, ich war eh hochschwanger dann mit meiner zweiten Tochter. Ich mache jetzt das deutsche Modell quasi und bleib 1 Jahr zu Hause. So ein bisschen das krasse Gegenteil. Und das habe ich dann gemacht, war jetzt 15 Monate mit beiden Kindern zu Hause, was in Frankreich auch super unüblich ist. Auch meine Freunde, die, ich war jetzt schon so ein bisschen in so einer Bubble, die auch dann Elternzeit genommen haben. Aber ja, die haben dann das ältere Kind, also es sind ja viele, wo der Altersabstand so 2 Jahre ist, also hier zumindest, haben dann das ältere Kind trotzdem zu einer Tagesmutter gegeben. Und zum Beispiel eine Freundin von mir meinte auch, warum machst du das? Also allein für deine nicht nur, also für deine mentale Gesundheit, warum betreust du beide Kinder zu Hause? Für mich war es aber so, ich bin doch eh da. Wenn meine kleine Tochter das dann bei mir bleiben darf, warum dann meine große Tochter nicht? Ich hätte mich da schlecht gefühlt irgendwie.
Ja, ja. Ja, so ging es mir tatsächlich auch, dass ich dachte, ich kann jetzt nicht den Großen wegorganisieren, quasi in die Kita, nur weil jetzt das kleine Geschwisterchen kommt. Ja, so Gedanken hatte ich damals tatsächlich auch.
Aber ich habe mich dann halt auch gefragt, ist das, weil einem das halt so, weil man das halt so vorgelebt bekommt oder weil ich als Deutsche das, dieses Mutterbild so mitbekommen habe oder woran liegt das? Also wäre es nicht für mich besser gewesen, das habe ich dann auch probiert, meine große Tochter zumindest an 1 oder 2 Tagen fremd betreuen zu lassen, solange sie eben noch nicht schulpflichtig war. Also das hat dann nicht geklappt. Also es war eine Kita, mit der ich überhaupt nicht klarkam und auch viel zu teuer und so weiter.
Okay.
Auch nochmal ein Thema für sich. Dazu hatte ich ja auch mal diese eine Podcast-Folge Kita-Eingewöhnung in 2 Tagen. Ist das möglich?
Ja. Ja.
Weil ich das halt auch total verrückt finde. Das waren wir halt wirklich 2 Tage. An 2 Tagen wurde sie eingewöhnt und dann war sie halt den ganzen Tag da. Und das ist ja auch sehr typisch in Frankreich. Also jetzt ist es so, dass eben meine große Tochter schulpflichtig ist und meine kleine Tochter ich an 3 Tagen in die Kita bringe, weil ich mir halt auch denke, ich bin aktuell noch zu Hause, ich habe immer noch keinen Job gefunden, beziehungsweise kann ich jetzt halt, ich habe halt 3 Tage Betreuung für die Kita, da kann ich halt auch schlecht eine Vollzeitstelle, also Vollzeit sowieso nicht, aber auch eine Teilzeitstelle zu finden, ist auch nicht so einfach. Also mal gucken, wie es jetzt bei mir beruflich weitergeht. Aber auf jeden Fall sind jetzt beide quasi im System schon mal. Das ist jetzt schon mal eine große Veränderung eben bei uns. Seit September sind eben beide jetzt in der Fremdbetreuung, beziehungsweise meine große Tochter an 4 Tagen, weil mittwochs ist schulfrei hier in Vor- und Grundschule. Vielleicht auch so ein bisschen, um diese langen Tage zu kompensieren. Wobei fast alle da in den Hort gehen. Also das dann quasi Centre Aéré, nennt sich das hier, ist dann quasi die Alternative an, also mittwochs und vor und nach der Schulzeit. Also 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr ist ja, sind die festen Zeiten. Und wenn man aber zum Beispiel jetzt schon um 7 Uhr los muss zur Arbeit, was bei vielen der Fall ist, dann kannst du halt das Kind schon um 7 Uhr in Centre Aéré bringen. Und dann um 8.15 Uhr gehen die dann gemeinsam rüber in die Schule. Und das Gleiche nach der Schule, also La Garderie nennt sich das, also was dann auch so ein bisschen wie Hort ist. Ich glaube, Hort sagt man bei uns auch nicht mehr. Aber das danach, 16.30 Uhr, meine Tochter fragt mich jeden Tag, gehe ich heute in die Garderie? Und ich sage zu ihr, nein, du gehst niemals in die Garderie. Ja, definitiv nicht. Ja. Weil selbst wenn sie bis 16.30 Uhr da bleibt, ist das schon lange, finde ich.
Mhm.
Und Garderie muss sie ja jetzt nicht, weil ich es nicht, also... Aber wenn du halt, wenn beide Vollzeit arbeiten und du dann, ich sag mal, selbst um 17 Uhr aufhörst, dann bist du um 18 Uhr vielleicht an der Schule oder circa 17.30 Uhr, dann brauchst du halt diese Betreuung. Das, muss ich sagen, schätze ich auch sehr in Frankreich. Das ist was, was ich wirklich gut finde, weil du diese Möglichkeit hast, wirklich beruhigt, wenn du mit der Schule zufrieden bist, den ganzen Tag auch zu arbeiten und dein Kind in einem sicheren Ort weißt.
Ja, 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 das stimmt. Oh, Felicia, ich sehe schon, unsere Zeit, die wird heute
nicht reichen.
nicht für alles reichen, was wir uns vorgenommen haben. Weil du musst ja eine deiner Mäuse auch gleich schon wieder abholen. Ich wollte nämlich auch mit dir mal noch auf das Thema eingehen, wie denn die Eingewöhnung bei euch läuft in Frankreich, weil das ja auch komplett anders läuft wie bei uns hier in Deutschland und deutlich schneller geht.
Ja.
Felicia, vielleicht kannst du noch einmal sagen, auch wie bei euch denn so eine Eingewöhnung aussieht, in Kita und Schule in dem Fall. Oder ausgesehen hat.
Ja, also die Frage kann ich schnell beantworten, weil in der Schule gibt es keine Eingewöhnung. Das heißt, man setzt das Kind an Tag 1 ab. Das war bei uns der 5. September. Das war für mich auch irgendwie so ein Schock zu wissen, dass ich da halt mein Kind hinbringe. Und es kommt auf die Schule an. Unsere Schule hat das geduldet sozusagen, dass die Eltern noch 10 Minuten mit rein dürfen am ersten Tag. Aber auch nicht zu lange, weil sonst stand da, wird das Programm Pädagogik, also der Lehrplan, durcheinander gebracht. Und ich dachte mir, wollt ihr mich verarschen? Ernsthaft? Diese Kinder sind 3 Jahre alt, manche noch nicht mal. Sie werden Ende des Jahres 3 Jahre alt.
Wahnsinn, ja.
Und wir bringen den Lehrplan durcheinander, weil wir die ersten 10 Minuten mit unserem Kind an einem Ort bleiben, den es noch nie gesehen hat, wo erwachsene Menschen, die Betreuer, also die Lehrerinnen und die, also es gibt eben eine Lehrerin, plus eine Azem, eine Hilfskraft, die hat immer so einen weißen Kittel an. Was ich auch total komisch finde, irgendwie, das ist so direkt Hierarchie klar, ne? Also das ist so die Hilfskraft im weißen Kittel und eben die Lehrerin. Und genau, dann hat man eben 10 Minuten hatten wir in der Klasse, bevor wir dann eben rausgehen mussten. Und es gab aber auch Freunde von mir, die noch nicht mal mit in den Klassenraum gehen durften. Und jetzt ist es aktuell auch so durch den Plan Vigipirate, also durch diesen Antiterrorplan, dass man auch gar nicht mehr das Schulgebäude betreten darf. Und ich denke mir, also das ist natürlich furchtbar, sowas zu sagen, aber zum Glück war dieses, also es war ja dann nochmal ein Attentat auf einen Lehrer, aber zum Glück war das einen Monat später, also Anfang Oktober, war ja wieder, also wurde ist ein ehemaliger Schüler in eine Schule rein und hat einen Lehrer umgebracht. Das war in Arras, in der Nähe von Lille ist das, also 2 Stunden nördlich von hier. Ich weiß gar nicht, ob das in den deutschen Medien so groß war, aber seitdem ist in Frankreich wieder überall Plan Vigipirate, also quasi höchst Alarmstufe, die Eltern dürfen das Gebäude nicht mehr betreten. Ich denke mir gerade so, zum Glück durften wir noch mit rein, weil sonst hätte ich das, glaube ich, emotional nicht gepackt, so mein Kind irgendwie dazu lassen mit fremden Leuten.
Sonst ist es ja wie so eine Blackbox, du gibst dein Kind ab und macht mal und du hast keine Ahnung, was da drin eigentlich passiert,
aber du hast
was
halt, da drin aussieht. Ich glaube, viele haben halt so Vertrauen einfach in dieses System, weil die Kinder waren schon vorher in der Kita, waren das da gewohnt, den ganzen Tag fremdbetreut zu werden und jetzt ist es halt die Schule, klar ändert sich einiges, aber die kommen da schon rein und nach ein paar Wochen sind sie ja eingewöhnt, weil auch wenn es keine Eingewöhnung gibt, also keine, ich sag mal, Adaptation du, so eine sanfte Eingewöhnung, es ist ja, de facto gewöhnt sich ja jedes Kind ein und ich glaube auch, dass das nach 2 Monaten ungefähr, also jetzt habe ich schon so das Gefühl langsam, dass meine Tochter eingewöhnt ist und sich jetzt auch auf die Schule morgens freut, zumindest weil ich sie halt auch um 11.30 Uhr wieder abhole und nicht diesem Schlafzwang aussetze, was bei uns in unserer Schule halt auch total krass ist, dass die halt mittags schlafen müssen, also nach der Kantine. Die essen sehr früh, also schon um 11.30 Uhr und danach werden die dann hingelegt. Auch so ein bisschen für mich ist das halt auch so der Einfachheit halber, ne? Du musst die Kinder dann hinlegen, die kommen dann, werden dann alle in diesen Schlafraum gepfercht. Das war auch sowas, als ich die Schule besichtigt hatte, das erste Mal, hat mich das so, weiß ich nicht, da war auch ein Vater, der meinte dann so, das ist ja hier wie beim Militär, das ist ja wie bei den Soldaten, weil da so halt 70 kleine Betten sind für die 2 Klassen.
Mhm. 70, wow.
Ja, 70, okay. 70 Betten, wobei dieses Jahr haben wir jetzt Glück, weil die eben 2 Klassen aufgemacht haben und dadurch sind die nicht ganz so groß, die Klassen. In der Regel sind es ungefähr immer 30 Schüler pro Klasse, aber jetzt sind es zum Glück nur 22.
Okay.
Also der Betreuungsschlüssel ist dann dafür, dass eben eine Lehrerin und eine Hilfskraft da ist, schon okay, ne? Also es sind dann ungefähr quasi... Ja, man kann halt auch nicht sagen, dass dann eine Betreuerin auf 11 Kinder kommt, weil es eben keine Betreuerin sind, sondern die Lehrerin macht das Programm für die 22 Kinder. Und die Hilfskraft hilft eben bei den Aktivitäten. Also keine Ahnung, die malen was und dann macht die eben die Farben auf, wäscht den Kindern die Hände und so weiter.
Ja,
jetzt drifte ich schon wieder ab, also zum Thema Eingewöhnung. Es gibt, wie gesagt, keine... Ich hatte natürlich meine Tochter aber auch schon darauf vorbereitet, dass wir sie dann da alleine lassen. Also sie ist ja nicht alleine, sie ist ja in professionellen Händen. Ich glaube, das ist halt auch ein Grundvertrauen so in dieses System. Du hast da halt einen Schulpsychologen, du hast eine Schulkrankenschwester, du hast also die Kantinen, das ist ja alles super organisiert. Wenn ich jetzt mit der Schule zufrieden wäre, was ich leider nicht
bin,
dann wäre es an sich ja eine tolle Sache, so zu wissen, mein Kind kriegt Bio-Essen, ich muss nicht zu Hause selber kochen. Das hat immer super ausgeglichen alles, die achten da ja drauf. An sich ist das alles schon super organisiert sozusagen. Also es gibt keine Eingewöhnung, aber es ist halt auch nicht, die Franzosen kennen das nicht, die verstehen gar nicht, was ich habe, wenn ich sage, fehlende Eingewöhnung, ich finde das so schlimm. In der Montessori-Schule, die wir uns angeguckt hatten, also Privatschule, die ja auch eigentlich viel bedürfnisorientierter sein sollte, gibt es eine Eingewöhnung an 4 Tagen quasi, was aber auch aus deutscher Sicht keine richtige Eingewöhnung ist. Das heißt, die Eltern dürfen an 4 Tagen noch die ersten Minuten dabei bleiben.
Okay, und wie reagieren die Kinder drauf, Felicia? Weil das ist ja auch sowas, wenn ich an unsere Eingewöhnung denke mit unserem Sohnemann, oh, es war echt eine emotionale Achterbahnfahrt und total schwierig und er hat sich echt schwer getan, er hat sich an mich geklammert, er hat geweint, weil er das einfach die letzten 3 Jahre auch gar nicht kannte.
Ja.
Jetzt denke ich mir, bei euch ist es ja eigentlich wahrscheinlich auch nichts anderes gewesen, weil großartig gekannt kann man jetzt auch nicht sagen, dass sie es hat. Also deine große Tochter,
sie hat, sie auch, war zwar 1,5 Jahre bei der Tagesmutter, aber eben auch schon 1,5 Jahre fast bei mir. Ich habe auch das Glück, dass sie Anfang des Jahres geboren ist. Das heißt, sie ist jetzt eine der Ältesten in ihrer Klasse. Also sie wird ja im Februar schon 4. Andere waren ja noch nicht mal 3, die dann eben Ende 2020 geboren sind. Also manche hatten jetzt erst Geburtstag und wurden jetzt erst 3. Und die Kinder müssen ja auch windelfrei sein. Das sind dann alles viele Themen, wo ich schon die Krise gekriegt habe vorher. Aber die Kinder, wie reagieren die Kinder darauf? Du siehst halt im Fernsehen am Tag der Rentrée nur heulende Kinder vor der Schule. Und jetzt auch heute Morgen war auch ein Kind, das hat so geweint. Und ich dachte mir so, in Deutschland hätte man jetzt vielleicht als Lehrerin oder Erzieher gesagt, wollen Sie nicht vielleicht noch ein paar Minuten mit reinkommen zu dem Elternteil, was es gebracht hat? Das ist nicht so auf die Härte, ne? Ich bin dann wieder ins Auto gestiegen, also zum Auto gelaufen und habe das Kind immer noch am Auto weinen hören. Und es hat mir so wehgetan im Herzen, weil ich mir so dachte, vielleicht könnte man ja irgendeine Lösung dafür finden, aber das interessiert irgendwie niemanden. Das ist halt einfach so. Also die Kinder weinen und irgendwann beruhigen sie sich halt schon wieder. Also es wird nicht so da auch einfach darauf eingegangen, irgendwie auf dieses Bedürfnis, was dahinter steht vom Kind, dass es gerade noch ein bisschen mehr Zeit braucht oder noch nicht ganz wach ist oder gerade irgendwie das Kind was beschäftigt oder es schlecht geschlafen hat oder das ist einfach dann nebensächlich. Das ist so ein bisschen auf die Härte. Also ich glaube, es ist schon für viele Kinder sehr schwierig und ich kriege das auch mit, dass es für viele jetzt 3-Jährige immer noch schwierig ist, auch in der Schule. Die ersten 2 Monate sind schwierig und das sagen die Lehrer aber auch, dass es schwierig ist und dass sie da auch noch so ein bisschen nachsichtiger sind und die Kinder dann manchmal noch spielen lassen. Also das meinte die Lehrerin letztens, da haben irgendwie 10 Kinder in der Klasse, also die Hälfte der Klasse nur geweint und dann haben sie dann halt dann spielen lassen. Also Emily hat dann irgendwie viel so irgendwie Küche gespielt oder so, weil die Lehrerin damit beschäftigt war, die Kinder irgendwie zu versuchen zu beruhigen. Also ich denke so, warum vermeidet man das dann nicht und denkt mal über eine Eingewöhnung nach? Das ist sowas, das haben die irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm, dass man es ja auch anders machen könnte. Aber also in der Kita ist es so, jetzt habe ich ja über die Vorschule gesprochen, in der Kita ist es so, dass es eine Eingewöhnung gibt. Ich sag mal, so ähnlich wie in Deutschland, nur viel kürzer, also normalerweise eben eine Woche lang. Manche Kitas machen es auch 2 Wochen lang. Und unsere Kita hat jetzt ein anderes Eingewöhnungsmodell als dieses klassische, wo man dann das Kind in immer größere Abstände quasi alleine dort lässt. Das ist ja so typisch deutsch, sag ich mal. In Deutschland ist es natürlich noch über einen längeren Zeitraum und noch viel bedürfnisorientierter aufs Kind quasi, noch viel mehr aufs Kind quasi abgestimmt. Aber das ist so das klassische Eingewöhnungsmodell in der Kita hier, dass man eben ab Tag 1 oder 2, je nachdem wie das Kind sich fühlt, schon die erste Trennung macht, aber auch eine kurze Trennung erst und dann immer größere Abstände sozusagen, bis dann das Kind am letzten Tag der Woche oder nach den 2 Wochen den ganzen Tag da bleibt. Also so ein bisschen, ich sag mal, das deutsche Modell nur auf einen kürzeren Zeitraum. Und unsere Kita hat sich jetzt aber entschieden, weil sie gemerkt haben, die Kinder weinen so weniger, dass die Eltern eine Woche lang dabei bleiben und die nennen das dann auch nicht mehr Eingewöhnung, sondern Familiarisation, also dass man sich quasi so gemeinsam dass man sich gemeinsam quasi an alles gewöhnt sozusagen, also dass man alle Abläufe auch mitbekommt und die Idee dahinter ist, dass die Eltern sich sicher fühlen, dass die Eltern die ganzen Abläufe kennen, die wissen, dann so läuft der Goûter ab. Das ist ja ganz wichtig. Essen ist ja ein super wichtiges Thema in Frankreich. Das heißt, zwischen 15.15 Uhr und 16 Uhr snacken die Kinder. Das ist dann, die Eltern dann halt auch bei sowas mal dabei sind und sehen, ach, da so läuft das hier ab, ne? Und ja, das ist, das bewährt sich wohl für die. Also die sagen, dass sie viel besser damit fahren. Das machen die jetzt seit 2 Jahren, dass die Eltern quasi eine ganze Woche komplett dabei sind, dass keine einzige Trennung stattfindet. Ab der 2. Woche ist es dann aber so, dass die Eltern gar nicht mehr dabei sind. Also dass das Kind dann wirklich von morgens bis abends oder wie lange man halt gebucht hat, bis 16 Uhr muss man ja mindestens buchen. Also vorher kannst du dein Kind gar nicht abholen. Dass die dann eben nicht mehr dabei sind. Und ich als Deutsche, als sie mir dann halt gesagt haben, also eine Woche Eingewöhnung, da war ich die ganze Zeit dabei, war alles super. Und dann haben sie halt gesagt, ja, es wäre nicht schlecht, am ersten Tag, wo sie dann alleine da ist, dass ich sie ein bisschen früher abhole. Und ich so, oh, ich bin total erleichtert, weil in Deutschland ist das auch so, dass man die Kinder nicht so viele Stunden gleich am Stück da lässt. Ich bin dann nach dem Mittagessen da. Und die so, hä? Nach dem Mittagessen? Nee, das geht nicht. Also frühestens ab 16 Uhr. Ich so, hä? Ich dachte früher. Ne, also 9 Uhr bis 16 Uhr ist doch schon voll lange dafür, dass die war noch nicht mal mit irgendjemandem alleine. Also weder, die war halt immer nur mit Mama und Papa zusammen. Und dann so direkt von 9 bis 16 Uhr, ich habe sie dann, glaube ich, um 10 gebracht und so um 3:45 oder so abgeholt. Aber es war halt schon voll lange, aber es hat gut geklappt. Es ist allerdings immer noch so, dass sie morgens weint beim Bringen. Also sie hat, hat noch nie nicht geweint bisher, seit 2 Monaten.
Ja.
Also es ist schon...
Also merkt man schon... Schon schwieriger wahrscheinlich dann für die Kids, sich dann auch zu lösen und sich da dran zu gewöhnen.
Ja, ich glaube schon, also was ich immer so mitbekomme, ich kenne auch manche, die sagen, sie gehen nicht weg, wenn das Kind weint. Das ist was, also das würde hier niemals jemand machen, glaube ich. Also so diesen Anspruch zu haben, dass das Kind jetzt, dieses Weinen wird in Deutschland, glaube ich, dem wird viel mehr Bedeutung beigemessen als in Frankreich. Hier ist es halt so normal, die Kinder weinen bei der Trennung und wenn sie, solange sie sich schnell wieder beruhigen, ist es ja auch okay.
Ja, das stimmt, genau. Also so haben wir es ja hier auch. Also mein Kleiner, wenn ich da zu lange in der Kita oder im Kindergarten stehe, dann fängt der auch an, weil Mama, also dann wird es doch auch ungemütlich für ihn von dem her. Ich gucke auch immer, dass ich relativ schnell dann gehe, einfach so, dass es für ihn auch passt,
Aber wie lange voll spannend. Die Eingewöhnung?
Wie die bei uns lief?
Wie lange, über welchen Zeitraum?
Also bestimmt 4 Wochen und ich war schon allein 2 Wochen mit im Kindergarten mit drin. Also es war echt lange.
Ach, Wahnsinn.
Und dann die 3. Woche war so mit Trennung, aber das war dann auch mehr Drama wie Trennung. Ja, und dann eigentlich ging es über 4 Wochen und theoretisch würde ich jetzt auch sagen, er ist noch nicht wirklich eingewöhnt. Also er fühlt sich noch nicht so wohl, dass er reinrennt und happy ist, sondern... Ist halt einfach ein Prozess, das dauert, ja.
Und wie viele Tage selbst, ist er auch an 4 Tagen oder an wie vielen Tagen ist er betroffen?
An 5 Tagen. Ah, okay. Aber da ist es immer bloß von 8 bis 12.30 Uhr, also auch ein kürzerer Zeitraum. Ja, genau. Ja. Aber total spannend, wie es einfach bei euch abläuft in Frankreich. Oh, ich glaube, wir könnten uns da Stunden drüber unterhalten.
Ja, glaube ich auch.
Aber ich würde auf jeden Fall sagen, wenn sich die Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, dann können sie auf jeden Fall auch in deinen Podcast reinhören. Den packe ich auch in die Shownotes rein. Ich finde den so super. Und gerade so zum Thema, der Vergleich einfach von Deutschland und Frankreich finde ich super spannend, weil ihr seid einfach unser Nachbarland und es ist so unterschiedlich.
Definitiv, genau. Ja. Auch also, einfach so von der Mentalität, als ich dann nach 6 Monaten wieder in der Botschaft angefangen habe, wo ja deutsche und französische Mitarbeiter arbeiten, hat ein deutscher Kollege von mir meinte so, ach so, also als moderne Mutter macht man das jetzt so, dass man sein kleines Baby abgibt, um weiter zu arbeiten und hat mir schon voll das schlechte Gewissen eingeredet. Und meine französischen Kollegen waren so, krass, was hast du denn 6 Monate lang gemacht und war das nicht zu lange? Hast du dich nicht gelangweilt zu Hause und das hat dir doch bestimmt gefehlt, so ein Ausgleich und jetzt wieder zur Arbeit zu gehen und Pausen zu haben und in Ruhe Mittag essen zu können und so. Und es war einfach so das komplette Gegenteil.
Voll spannend, wie unterschiedlich es einfach sein kann. Aber ja, wie du sagst, so wie man es einfach auch kennenlernt.
Glaube ich auch. Ja, und was man auch selber so für Ansprüche an sich hat und wie man auch selber so drauf ist. Ne? Manche wollen ja auch einfach weiterarbeiten und in Deutschland werden einem da, finde ich, dann auch Steine in den Weg gelegt, dass du das nicht so gut kannst einfach, auch allein für die Betreuung.
Ja. Ist so, genau. Also es gibt gar nicht immer so die Möglichkeit oder es ist dann so schweineteuer in verschiedenen Bundesländern, dass es ja auch gar keine Option dann ist.
Ja, oder auch, also was ich so mitbekomme, dass sie auch Kinder vor eins gar nicht nehmen.
Ja, das stimmt auch, genau. Ja, ist bei vielen Kitas auch so, das stimmt. Ja, echt spannend. Nee, aber auf jeden Fall vielen Dank, liebe Felicia, dass du da warst hier im Podcast.
Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Hat mich auch total gefreut.
Voll cool. Und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Kids abholen.
Danke, ja. Ich renne jetzt los.
Und ja, das machst du.
Okay.
Mach's gut, danke
dir. Du auch. Tschüss.
Ciao. Bis bald.